Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Streitkultur. Die Zuwachszahlen auf dem Biomarkt sind durchaus beeindruckend. Um knapp 10% ist der Umsatz mit Bioprodukten im vergangenen Jahr gestiegen. Deutschland ist inzwischen der größte Markt für Bioprodukte in Europa, auch wenn der Pro-Kopf-Umsatz beispielsweise in der Schweiz nochmal deutlich höher liegt. Viele Verbraucher haben dabei ein gutes Gefühl, wenn sie zu Bioprodukten greifen. Sie hoffen, sich selbst und der Umwelt damit etwas Gutes zu tun. Doch ist Bio wirklich besser für unsere Gesundheit und die Umwelt? Das ist Thema heute bei uns in der Streitkultur.
Die Statistiken sagen es ganz, ganz klar. Die Deutschen kaufen immer mehr Bioprodukte.
Schon jeder vierte Deutsche achtet beim Einkaufen auf Bio-Lebensmittel. Und mehr als 80% tun das, weil sie sich gesünder ernähren wollen.
Dass ich was Gesundes esse, dass es aus der Region kommt.
Dass Obst und Gemüse vernünftig angebaut ist.
Nicht so einfach nur billig und Gewinn.
Bioprodukte sind deutlich weniger mit Pestiziden, also mit Schädlingsbekämpfungsmitteln belastet. Sogar bis um das 300-fache weniger.
Wer sich von Produkten aus biologischem Anbau ernährt, bei dem sinkt die Pestizidbelastung im Blut.
Kein künstlicher Dünger und keine Pestizide, das bedeutet auch weniger Ertrag. Jedoch steigt die Nachfrage nach Bioprodukten und die können gegenwärtig nicht allein von deutschen Äckern kommen.
Jede dritte Kartoffel kommt aus Israel, Ägypten oder Österreich. Und mehr als 80% der Biotomaten aus Spanien. Auch deswegen befürchten Experten, dass ursprünglich wichtige Umwelt- und Ökoprinzipien verwässern könnten.
Wie es um die Umweltbilanz von konventioneller und Biolandwirtschaft geht, ob Bio wirklich gesünder ist und ob sich mit Bio-Lebensmitteln im Zweifelsfall auch die immer weiter wachsende Weltbevölkerung ernähren lässt, darüber sprechen wir heute in der Streitkultur. Unser Thema heute: ist Bio wirklich besser für Umwelt und Gesundheit? Und darüber streiten mit mir heute auf der einen Seite Felix zu Löwenstein. Er ist selbst studierter Agrarwissenschaftler, aus Überzeugung Biobauer und Vorsitzender beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Er ist uns per Internet aus dem südhessischen Otzberg bei Darmstadt zugeschaltet. Herr zu Löwenstein, herzliches Willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
Hallo Herr Römermann, freue mich auch, dass ich hier in der Leitung sein darf.
Und auf der anderen Seite streitet Matthias Berninger. Er war von 2001 bis 2005 für Bündnis 90 Die Grünen parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeslandwirtschaftsministerium. Inzwischen ist er in die Wirtschaft gewechselt und leitet den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Nachhaltigkeit bei der Bayer AG, einem Konzern, der spätestens seit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto für viele Biofans eher zu so etwas wie dem Inbegriff des Bösen in der Landwirtschaft geworden ist. Er ist uns heute aus Washington zugeschaltet. Herr Berninger, ein herzliches Willkommen auch an Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich hoffe, die Leitung zu Ihnen steht auch gut.
Ich hoffe das auch, Herr Römermann, und freue mich, dabei zu sein.
Bevor wir in die Diskussion gehen, hat bei der Streitkultur jeder Teilnehmer zunächst einmal die Gelegenheit, seine wichtigsten Gedanken zum Thema kurz zusammenzufassen. Den Anfang macht Felix zu Löwenstein. Herr zu Löwenstein, ist Bio wirklich besser für Umwelt und Gesundheit?
Wir haben ja nun in wenigen Generationen die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen so übernutzt und geschädigt, dass wir die Existenzmöglichkeiten nach uns folgender Generationen aufs Spiel gesetzt haben. Das gilt auch und besonders für Landwirtschaft und Ernährung. Schließlich nutzen wir ja dafür den Großteil der von uns bewohnten Flächen. Ich spreche vom Klimawandel, vom Zusammenbruch der biologischen Vielfalt und damit auch der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, deren Teil auch wir Menschen sind. Ich spreche von der Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit oder von der Belastung des Trinkwassers. All das zwingt uns zu einem grundlegenden Umbau unseres Ernährungssystems. Und das tut auch die Notwendigkeit, mit den jetzt schon spürbaren Folgen der Klimakrise fertig zu werden. Diesen Umbau schaffen wir nicht mit denselben technikzentrierten Methoden, mit denen wir die Probleme geschaffen haben, sondern indem wir lernen, die Funktionsweise natürlicher Systeme zu verstehen und sie intelligent zu nutzen. Also nicht mit synthetischer Chemie und Gentechnik, sondern mit den Ansätzen, wie sie im ökologischen Landbau seit viel weltweit entwickelt und angewandt wurden.
Herr Berninger, Sie haben jetzt die Chance zur Gegenrede. Ist die Biolandwirtschaft wirklich besser als die konventionelle?
Herr Römermann, seitdem ich geboren bin, hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Und als ich das letzte Mal mit Herrn zu Löwenstein gesprochen habe, in 2005, in alter Funktion, sind 1,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten dazugekommen. Was völlig unstrittig ist, ist, dass wir jenseits unserer planetaren Grenzen wirtschaften im Moment und viele Menschen, alle Bauern, erleben, wie sich die Umwelt und wie sich das Klima auch gegen sie wendet. Ob das Trockenheit ist, ob das extreme Wetterereignisse sind. Insofern ist völlig unstrittig, dass sich in den Agrarsystemen was ändern muss. Was strittig ist, ist die Frage, ob man eine romantische oder eine wissenschaftsbasierte Agrarwende in Gang setzt. Ich persönlich bin in den letzten Jahren ein bisschen rumgekommen und zu dem Schluss gekommen, dass angesichts der steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln, angesichts der Veränderungen, die für die Landwirtschaft nötig sind, angesichts des Tempo, mit dem wir Landwirtschaft verändern müssen, es wichtig ist, dass wir hier nichts ausschließen, sondern voneinander lernen und auf der Basis von Wissenschaft und Innovation Lösungen finden, die es uns helfen, im Rahmen der planetaren Grenzen eine wachsende Weltbevölkerung, die vielleicht bei 10 Milliarden sein wird, im Jahr 2050 zu ernähren. Deshalb lassen Sie uns auf Innovation setzen, lassen Sie uns voneinander lernen und lassen Sie uns damit aufhören, einfache Alternativen an die Wand zu malen.
Herr zu Löwenstein, wir haben es eingangs schon gehört, viele Verbraucher kaufen Bioprodukte ja vor allem, weil sie glauben, dass sie gesünder sind. Nun habe ich immer wieder gelesen, dass die Nährstoffgehalte sich zwischen konventionell produzierten und biologisch produzierten Lebensmitteln eigentlich kaum unterscheiden und auch ein gesundheitlicher Nutzen praktisch nicht nachgewiesen ist. Kaufen die Leute ihre Produkte vielleicht aus den falschen Gründen?
Ja, vielleicht mal vorher, wir sind für den ökologischen Landbau nicht angetreten, damit die Leute sich gesünder ernähren. Das ist sozusagen der Kollateralnutzen, sondern es ging darum, und zwar schon vor 100 Jahren, als das begonnen wurde, eine Alternative zu entwickeln zu einer Landwirtschaft, die die Lebensgrundlagen der Landwirtschaft selbst, Bodenfruchtbarkeit, biologische Vielfalt und so weiter, bedroht.
Aber Sie gehen schon davon aus, dass Bioprodukte auch gesünder sind als konventionelle?
Das ergibt sich einfach daraus, dass wir Stoffe nicht verwenden, die per se gesundheitsschädigend sind. Ich rede von den Pestiziden. Das ergibt sich aber auch daraus, dass sich Produkte anders zusammensetzen, wenn sie ökologisch erzeugt werden. Das hat auch mit der Ertragshöhe was zu tun. Also eine höhere Dichte an gesundheitsfördernden Stoffen, wie zum Beispiel, weiß nicht, Omega-3-Fettsäuren oder sowas, da gibt es lange Studien drüber. Die Universität von Newcastle hat das mal zusammengefasst, was es da weltweit gibt. Die Aussagen sind da eindeutig. Aber das ist sozusagen der Begleitnutzen einer Landwirtschaft, die dafür da ist, auf Dauer funktionieren zu können, was das nicht erfüllt, was heute konventionell genannt wird, weil es der Normalfall geworden ist.
Herr Berninger, Pestizide im Salat, Glyphosatrückstände selbst im Bier, das will ja eigentlich niemand haben. Warum haben wir die denn trotzdem auf unseren Lebensmitteln?
Also zunächst mal ist es so, dass es für all diese Rückstände natürlich einen sehr strengen gesetzlichen Rahmen gibt, der Rückstandshöchstmengen beschreibt. Wenn die überschritten werden, dann ist das ein Problem. In den letzten Jahren ist insgesamt die Aufwandmenge von Pestiziden pro Hektar massiv zurückgegangen und die Landwirte haben es auch geschafft, sehr strenge Rückstandshöchstmengen zu erfüllen. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn Grenzwerte überschritten werden, ist das ein Problem. Wenn wir uns aber generell angucken, was die Hauptthemen der Ernährung sind, die Hauptthemen sind, dass wir zu viele Säugetiere essen, dass wir zu viel Zucker konsumieren und insgesamt, dass wir zu viel Kalorien aufnehmen. Das sind die großen Probleme, die die Wohlstandskrankheiten unserer Zeit erzeugen.
Also Sie sagen, die Pestizidrückstände bei den konventionellen Lebensmitteln sind eigentlich kein Problem und kein Argument, doch eher Bio zu kaufen.
Also die Pestizidrückstände sind das Ergebnis vom Einsatz von Pestiziden. Und Pestizide werden eingesetzt, um auf einer bestehenden Fläche höhere Erträge zu erzielen. Und zum anderen, um katastrophische Ereignisse zu verhindern. Das heißt also, Pflanzenkrankheiten, die zu flächendeckenden Ernteausfällen und auch zu mehr Hunger führen können. Deswegen werden Pestizide eingesetzt. Die haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Allerdings besteht ein erheblicher Innovationsbedarf, zum Beispiel in dem Bereich der Pestizide, die eingesetzt werden gegen Unkräuter, der sogenannten Herbizide. Also es besteht überhaupt keine Frage, dass wir hier Innovationen vorantreiben müssen, die sowohl was die Umweltwirkung angeht, als auch, was die Frage von Gesundheitswirkungen angeht, entsprechend hohen Regulierungsstandards genügen müssen.
Das Problem ist, dass der Pestizideinsatz jedenfalls bei uns in Deutschland überhaupt nicht zurückgegangen ist, sondern Jahr um Jahr steigt. Das können Sie aus den amtlich veröffentlichten Daten sehen, wenn Sie die in Verhältnis setzen zu der Fläche, die mit Spritzmittel behandelt wird.
Ja, Herr Berninger,
das tun die Bauern ja nicht, Herr Berninger, weil Sie so eine gute Werbung machen oder weil Sie bescheuert wären und mehr spritzen würden, als notwendig ist, sondern weil der Einsatz solcher Mittel immer mehr eingreifend in natürliche Systeme, Instabilitäten schafft, die immer mehr Einsatz erforderlich machen.
Das ist ja genau der Grund, warum wir weg müssen von den Stoffen, die wir da einsetzen, auf die die Natur durch die Evolution nie vorbereitet worden ist.
Ja, zunächst mal ist die Natur auch nicht vorbereitet worden auf über 8 Milliarden Menschen auf der Erde, sondern was sich in den letzten Jahren in unserer Lebenszeit auf der Erde verändert hat, ist halt massiv. Und wir werden nicht mit einer Landwirtschaft, die weniger als 1 Milliarde Menschen ernährt hat, bald 10 Milliarden ernähren. Das wird nicht funktionieren. Zum Zweiten, eine der großen Erfolge der Landwirtschaft in den letzten 40, 50 Jahren ist es, weit weniger Flächenwachstum in der Landwirtschaft zu haben, als tatsächlich Wachstum der Weltbevölkerung vorschlagen würde. Was ich damit sagen möchte, ist, wir sind in einer Situation, wo diese Innovationen in Landwirtschaft etwas erreicht haben. Lassen Sie uns aber gar nicht drüber streiten, ob der Status quo, ob was heute ist, richtig ist. Wir brauchen Innovationen. Ich unterstütze auch das Ziel der Europäischen Union, insgesamt die Umweltauswirkungen von Pestiziden zu reduzieren. Das ist was, wo wir als Unternehmen mitgehen, weil wir auf Innovationen setzen und in Innovationen investieren.
Herr zu Löwenstein, Sie haben eben schon mal angesprochen, dass Pestizide auch in der ökologischen Landwirtschaft eingesetzt werden. Das ist was viele Leute erstmal ein bisschen überrascht. Warum sind die denn weniger gefährlich? Da wird ja unter anderem Kupfer eingesetzt, das ja durchaus auch ein Schwermetall ist und was im Boden nicht abgebaut wird.
Wie gesagt, auf 3% der ökologisch bewirtschafteten Fläche, also nicht auf 100% wie konventionell, werden Pestizide eingesetzt. Es geht um Dauerkulturen, Obst, es geht um Kartoffeln. Und es geht um manche Gemüsearten, wo sie nicht ohne Eingriff arbeiten können, weil sie sonst mit Schädlingen nicht zurechtkommen oder mit Pilzkrankheiten. Kupfer ist ein Schwermetall, das ist richtig. Allerdings ist es auch ein essentieller Nährstoff. Also weder Sie noch ich noch irgendeine Pflanze kann ohne Kupfer existieren. Und in dem Maß, wie wir es zum Beispiel in Kartoffeln einsetzen, entspricht es ungefähr dem, was wir an Spurnährstoffdüngung eigentlich brauchen. Aber der Punkt ist, Herr Römermann, dass wir eigentlich was anderes brauchen als einfach Alternativen zu den konventionellen Spritzmitteln. Wir brauchen die Entwicklung von stabilen Systemen, die wir uns von der Natur abschauen müssen, die geprägt sind von Vielfalt, die uns möglichst unabhängig machen von all den Krücken, die eben Nebenwirkungen in der Natur haben.
Herr Berninger wollte da ganz kurz einhaken, wirklich nur ganz kurz, ja, weil wir gleich noch auf ein paar andere Themen kommen müssen.
Ja, nein, also zum einen, Herr zu Löwenstein, es wird wahrscheinlich das erste Streitgespräch sein, wo ich jetzt nicht mit der Keule rauskomme, dass im Biolandbau auch Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Lassen Sie uns einfach eins klar festhalten, wenn wir es nicht schaffen, Pflanzen, die wir für unsere Ernährung brauchen, gut zu schützen, gefährden wir damit massiv Ernten und das führt zu Hunger. Und zum zweiten Punkt, den Sie gesagt haben, das, was Sie beschreiben, ist ja gerade der Grund, warum wir Innovationen brauchen. Wir müssen auf der einen Seite stärker auch auf biologische Schädlingsbekämpfung setzen. Da gibt es ja Mittel, die Bayer verkauft, die sowohl für Biobauern als auch für konventionelle Bauern im Einsatz sind. Wir brauchen besseres Saatgut. Auch da, wenn Sie heute eine Tomate kaufen im Ökoladen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Bayer Saatgut ist, sehr, sehr groß. Auch da gibt es große Gemeinsamkeiten. Und schließlich wünschte ich mir bei den modernen Züchtungsmethoden, dass sie das, was mit der Nobelpreisverleihung nochmal deutlich gemacht wurde, nämlich dass eine neue Zeit angebrochen ist, auch im Bereich der ökologischen Landwirtschaft positiv berücksichtigen. Weil genau das es leichter machen wird, von der Natur gute Sachen abzugucken.
Herr zu Löwenstein, wir müssen irgendwie die Weltbevölkerung ernähren. Wir haben mehr Menschen als je zuvor auf dieser Erde. Geht das denn überhaupt mit der Biolandwirtschaft, die deutlich weniger Ertrag bringt pro Fläche?
Herr Römermann, das ist die zentrale Frage, die an uns gestellt ist. Ist das, was wir machen, Luxus für reiche Leute oder taugt es fürs Ganze? Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, weil mich das so umgetrieben hat. Food Crash, ich hoffe, Sie haben es gelesen.
Nicht in Gänze, aber ich habe reingeschaut.
Und daraus geht hervor, dass es in Wirklichkeit gar nicht so sehr um die Frage geht, wie können wir mehr erzeugen, sondern der wesentliche Punkt ist, wie gehen wir eigentlich mit dem um, was wir erzeugen. Wenn wir weltweit bis zur Hälfte dessen, was wir erzeugen auf dem Acker und im Stall, gar nicht bis zum Teller bringen, sondern unterwegs als Nahrungsverschwendung oder Nachernteverluste verlieren. Wenn wir 60% des Getreides hier bei uns in Deutschland, weltweit 40% in den Futtertrog schütten, um dann mehr Fleisch zu essen, als uns gut tut, dann sehen wir, dass die wirklichen Hebel dort liegen und eben nicht daran mit Methoden, die in Wirklichkeit auf Dauer die Produktionsfähigkeit unserer Landwirtschaft in Frage stellen, noch mehr zu erzeugen, also ein Strohfeuer abzubrennen, von dem man kurz warm hat, aber dann wird es kalt.
Herr Berninger, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hängt die ökologische Landwirtschaft eher einer Ideologie an als Wissenschaft. Das haben Sie ungefähr so in Ihrem Eingangsstatement gesagt. Das bezieht sich auch beispielsweise auf den Umgang mit der Gentechnik, aber auch beim Pestizideinsatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum ist das für Sie eine Ideologie?
Also zunächst mal habe ich von der romantischen Agrarwende gesprochen versus einer wissenschaftsbasierten Agrarwende. Und ich würde nie sagen, dass der ökologische Landbau nur einer Ideologie nachhängt. Zum Beispiel lernen wir im Moment sehr viel darüber, wie man den Einsatz von Kunstdünger durch ökologischen Landbau massiv reduzieren kann, welche Fruchtfolgen viel besser sind, um im Rahmen der planetaren Grenzen Landwirtschaft zu betreiben. Es gibt wahnsinnig viele Erkenntnisse im Ökolandbau, die wir brauchen, um dieses schwierige Puzzle 10 Milliarden Menschen auf weniger Fläche zu ernähren, zu erreichen. Insofern glaube ich, dass alle Beteiligten sich an der Wissenschaft orientieren sollten. Und was ich mir aber wünschen würde, ist, dass wir wirklich alles auch auf Basis von Wissenschaft machen. Und ich gebe Ihnen da ein Beispiel, das mich sehr stört und das auch die Ökolandwirtschaft nicht nötig hat. Also es gibt so Putztruppen des Ökolandbaus, Organisationen, die regelmäßig versuchen, auch Panik zu betreiben. Dann davon reden, dass also überall Pestizide sind, aber den Leuten nicht erklären, in welcher absolut geringen Konzentration das ist, wie zuletzt das Umweltinstitut München. Diese Panikmache, um Leuten aus Angst zum Bioregal zu treiben, ist etwas, was ich, glaube ich, ganz schnell verändern muss, weil wir haben wirklich genug echte Probleme. Wir müssen nicht noch künstlich welche schaffen.
Herr zu Löwenstein, arbeitet die Biobranche da tatsächlich auch mit unlauteren Mitteln und vielleicht auch eher unwissenschaftlich und romantisch?
Das ist eine völlig absurde Gegenüberstellung, romantisch, öko auf der einen Seite und wissenschaftlich basiert, konventionell auf der anderen Seite. Wir haben doch gerade eben erst das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung gehört, die genau die Veränderungen einfordern, von denen ich hier rede. Die Zeiten, wo ökologischer Landbau mit unzureichend wissenschaftlicher Grundlage unterlegt war.
Aber wenn es beispielsweise um Punkte geht wie Gentechnik, da wird dann doch häufig sehr emotional argumentiert von Ihrer Seite, habe ich den Eindruck.
Es geht nicht beispielsweise um Punkte wie Gentechnik, sondern eigentlich geht die ganze Diskussion nur um Gentechnik an dieser Stelle. Und da möchte ich einfach nochmal deutlich machen, Herr Berninger hat ja vorhin davon gesprochen, dass die Erfinderin dieser neuen Gentechnikmethode, CRISPR-Cas, gerade den Nobelpreis bekommen hat. Emmanuel Charpentier hat deutlich darauf hingewiesen, dass sie eine sehr wirkmächtige Technologie erfunden hat. Sie hat selber und im Einverständnis mit der gesamten Wissenschaftscommunity davor gewarnt, diese Technologie zum Beispiel in der menschlichen Keimbahn einzusetzen, wo man dann im Rahmen der Fortpflanzung sie nicht mehr zurückholen kann. Aus genau demselben Grund sagen wir, bitte seid vorsichtig mit einer solchen Technologie, kontrolliert genau, was da passiert. Das ist ja das, wogegen Firmen wie Bayer angerannt sind, die gesagt haben, das braucht nicht reguliert zu werden. Wir haben die tollsten Zukunftsaussichten damit, die übrigens genau die gleichen Zukunftsversprechungen sind, wie sie die alte Gentechnik auch hatte und nie erfüllt hat. Und lasst uns bloß nicht genauer hinschauen. Gleichzeitig
Patente
drauflegen, um sicherzustellen, dass sie damit ihre Geschäftsmodelle absichern.
Vielleicht lassen wir ganz kurz Herrn Berninger da an der Stelle kurz eine Antwort geben. Und dann müssen wir aber auch unbedingt noch mal kurz auf das Thema Tierwohl zu sprechen kommen.
Sehr gerne. Herr zu Löwenstein, ich kenne Sie als einen sehr ausgewogenen Gesprächspartner. Also, dass Sie hier so polemisch sind, wundert mich, stört mich ehrlich gesagt auch. Also zum einen, die Ökobewegung in Europa darf nicht den Fehler machen, den die Imane im Osmanischen Reich gemacht haben, die nämlich den Buchdruck und die Erfindung des Buchdrucks verhindert haben, was zum wissenschaftlichen Niedergang des Osmanischen Reichs geführt hat. Lassen Sie uns mal versuchen, diese neuen Technologien überall zu nutzen. Ich glaube, dass sie auch für Saatgut im ökologischen Landbau erhebliche Vorteile haben.
Ich fürchte,
zum Zweiten möchte ich noch einen Satz sagen. Diese Technologien, da wird natürlich massiv in Forschung investiert. Und natürlich, wenn man etwas Neues erforscht, braucht man dafür auch Patente, weil ansonsten würde diese Forschung nicht stattfinden. Das ist ein ganz wesentliches Element der Marktwirtschaft. Und was wir machen ist, wir orientieren unsere Forschung daran, Pflanzen klimaresilienter zu machen, die Nährwerte von Pflanzen zu erhöhen und dafür Sorge zu tragen, dass wir die Welt wirklich ernähren können. Und das ist was, das man nicht einfach so mit Ideologie von der Bettkante stoßen sollte. Und dass ein Nobelpreis für diese Technologie ausgelobt wurde, ist einfach der Startpunkt einer Biorevolution. der sich die Ökobewegung nicht verschließen sollte.
Ich fürchte, an der Stelle werden wir zu keiner Einigung kommen. Sie werden, glaube ich, Herrn zu Löwenstein nicht überzeugen können, dass Gentechnik eine gute Idee ist. Lassen Sie uns vielleicht zu einem Punkt kommen, wo Sie möglicherweise ein bisschen näher beieinander sind, beim Thema Tierwohl. Es gab ja durchaus auch immer mal Skandale, auch in der Biobranche, dass Biobetriebe beispielsweise sich nicht an die Standards gehalten haben. Trotzdem gehen viele Leute davon aus, dass Biofleisch grundsätzlich besser produziert wird. Was ist da dran, Herr zu Löwenstein? Was ist anders an Biofleischproduktion?
Also es geht um zwei Dinge. Das eine ist, dass der ökologische Landbau das Grundprinzip hat, Tierhaltung so zu organisieren, dass den Tieren ihre artgerechten Verhaltensanforderungen erfüllt werden können. Dass also ein Huhn, das ist ein Laufvogel, muss laufen können und nicht irgendwo eingesperrt sein, wo es nicht laufen kann, muss scharren können und nicht nur auf Gitterstäben rumsitzen, muss das Sonnenlicht und das Außenklima spüren können.
Aber wenn man beispielsweise schaut, bei Hühnern dürfen bis zu 3000 Hühner in einem Stall gehalten werden. Wo ist denn da eigentlich noch der Unterschied zu dem, was dann so gerne Massentierhaltung genannt wird, Herr zu Löwenstein?
Ich finde Massentierhaltung einen relativ untauglichen Begriff, weil er suggeriert, dass die Frage, wie es dem Tier geht, von der Anzahl der Tiere abhängt. Von der Anzahl der Tiere hängt natürlich ab, wie gut kann ich die betreuen. Das darf ein gewisses Maß, jedenfalls pro Betreuungsperson, nicht überschreiten. Also wenn ich 5 Tiere in ein dunkles Loch sperre, ist das schlechter, als wenn ich 3000 Tiere rauslasse, wo sie genug Platz haben, dass jedes Freilauf hat, so wie es das braucht.
Herr Berninger, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, beim Thema artgerechte Haltung, da hätte tatsächlich die Biobewegung auch die konventionelle Landwirtschaft verändert. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären.
Also zu Beginn dieses Jahrtausends oder Jahrhunderts hat man ja schon einen großen Trend gesehen, dass im Bereich der Milchviehhaltung sich sehr viel in der Gesamtlandwirtschaft in die Richtung verschiebt, die Biobauern viel früher angefangen haben. Also das ist ein Beispiel, wo im Bereich Ökolandbau eine Innovation vorangetrieben wurde, nämlich bessere Haltungsbedingungen zu schaffen, die sich dann auch insgesamt in der Landwirtschaft in der Breite durchgesetzt hat.
Ich halte noch mal fest, bei Themen wie Gentechnik, Pestiziden, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Aber insgesamt glaube ich, die Erkenntnis, dass sich sowohl die konventionelle als auch die biologische Landwirtschaft weiterentwickeln wird. Unsere Sendezeit geht langsam, aber sicher zu Ende. Und da gehört es als kleines Ritual zur Streitkultur dazu, dass wir fragen, was der jeweilige Gesprächsteilnehmer aus dieser Debatte mitgenommen hat. Herr Berninger, hat Sie vielleicht ein Gedanke von Herrn zu Löwenstein besonders überzeugt oder vielleicht auch ein bisschen ins Nachdenken gebracht oder überrascht?
Also zum einen ist es so, dass ich von Herrn zu Löwenstein auch zu der Zeit, als ich in der Bundesregierung war, viel gelernt habe. Auch sein Buch ist ausgesprochen lesenswert, obwohl es von 2011 ist, hat nach wie vor sehr viele aktuelle Elemente. Eine Sache, die ich immer mitnehme, ist, dass wir daran arbeiten müssen, die Umweltauswirkungen von Pestiziden viel schneller zu reduzieren, als wir das als Industrie heute gemacht haben. Wir müssen wegkommen von der Verteidigung von Pestiziden, die in den 40er, 50er und 60er Jahren entwickelt worden sind, hin zu einer schnelleren Markteinführung der nächsten Generation. Und das Plädoyer, dass wir uns hier bewegen müssen, ist sicherlich eins, das ich auch von ihm mitnehme und das mich anspornt, entsprechend hier auch mehr Druck innerhalb von Bayer zu machen.
Herr zu Löwenstein, auch an Sie die Frage, gibt es vielleicht Gedanken und Ideen von Herrn Berninger, die Sie aus dieser Diskussion mitnehmen, die Sie überrascht haben?
Ja, ich meine, dieses letzte Statement, was Matthias Berninger gerade gemacht hat, trage ich ja vollkommen mit. Auch wenn wir in der Einschätzung der Technologien, die wir brauchen oder eben nicht brauchen, zum Teil sehr unterschiedlicher Ansicht sind, ist es doch klar, dass die Art Landwirtschaft, die wir in den nächsten 2 Jahrzehnten entwickeln müssen, und mehr Zeit haben wir ganz sicher nicht, eine ist, die planetaren Grenzen respektiert. Mit Antworten, eine ist, die wir die nächsten 10.000 Jahre so weitermachen können, ohne Abstriche für die Lebenschancen künftiger Generationen. Wir sind im Moment in der Zukunftskommission Landwirtschaft, die Kanzlerin eingesetzt hat, dabei, ein solches Zukunftsbild zu entwerfen. Und wir müssen uns darauf einigen, wie Landwirtschaft dann ausschaut. Dann können wir gemeinsam die Pfade entwickeln, wie es dahin geht. Und dann schaffen wir auch wieder Sicherheit für die Bäuerinnen und Bauern, die heute verzweifelt sind darüber, dass ihnen ständig irgendwelche neuen Wege aufgezeigt werden, aber kein Mensch ihnen sagt, wo es eigentlich hingehen soll.
Und das war's dann auch schon wieder mit der Streitkultur für heute. Vielen Dank an meine beiden Diskutanten, Felix zu Löwenstein vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft und Matthias Berninger von der Bayer AG. Im Anschluss an diese Sendung hören Sie hier gleich Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.